Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Gott hört dein Gebet. Er hat es jetzt gehört. Es könnte jetzt sein, dass der ein oder andere sagt, ja, stimmt das denn? Was ist denn Beten? Beten gibt es ja in ganz unterschiedlichen Formen. Und viele sagen, ja, ich habe auch schon mal gebetet. Was ist Beten? Ist das so, was man auswendig spricht, was man als Kind gelernt hat, was einem dann irgendwann wieder einfällt in späten Jahren? Ist es ein liturgisches Gebet, möglichst feierlich gesprochen oder ganz privat und persönlich, mit eigenen Worten, mit dem, was mir auf der Seele liegt? Oder ist es gemeinsam, dass man sich trifft in der Gemeinde oder sogar mit mehreren Gemeinden in der Allianz Gebetswoche? Was macht ein Gebet aus? Ist es so geistliche Poesie, dass man in feierlicher Sprache das ausdrückt, in abgehobener Sprache? Manche sagen, ein Selbstgespräch. Es hilft mir ja schon, selber meine Gedanken zu sortieren und es macht mir manches schon klarer. Ist doch gar nicht so wichtig, ob das wirklich jemand hört. Manche sagen uns, das ist Flucht. Man betet um etwas, was man selber auch tun könnte. Ich denke so an so ein einschneidendes Erlebnis in einer Gemeinde, wo dann jede Woche zur wöchentlichen Gebetsstunde eine Frau gebetet hat, Herr, bitte geh du in unserer Stadt von Haus zu Haus und klopf an die Tür und lad die Menschen zu dir ein. Das hat Jesus uns aufgetragen, ne? Hinzugehen. Er wird unser Wort dann gebrauchen und uns als Zeugen beglaubigen. Aber von Haus zu Haus zu gehen und zu klingeln, das wird er nicht machen. Oder wenn wir manchmal beten, Herr, lass mich dir gehorsam sein. Und er sagt, habe ich dir das jemals verboten? Was ist Beten? Vielleicht schwingt bei manch einem auch eine Enttäuschung mit, wenn Gott unsere doch so inständig vorgetragenen Wünsche nicht erhört hat. Jetzt habe ich mir das so gewünscht und es ist nicht eingetreten. Was ist Beten? Der Jakobusbrief geht mehrmals auf das Beten ein. Und ich möchte einfach so kurz vorneweg so zwei Stellen mal zitieren aus Jakobus 1, wo Jakobus dann schreibt, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, was nach Gottes Willen richtig ist, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gern hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Was ist das für ein Versprechen? Wenn wir sagen, ich weiß nicht, was richtig ist, und wer könnte das in unserer Zeit heute immer sagen, was richtig ist? Er sagt, wenn wir ihn bitten. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen. Also nicht bloß, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben und jetzt machen wir es weiter. Einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Wir merken also, Jakobus, er ist einer, der irgendwo sehr pragmatisch an die Sache rangeht. Er ist weniger ein Freund großer Worte. Er sagt, wenn du betest, er lädt dich dazu ein, er bietet dir an, um Weisheit zu bitten, aber dann bleib auch dran und sprich nicht einfach dein Gebet und geh wieder heim und sag, so, jetzt ist gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, sondern nein, dann bleib auch dran, bis du eine Antwort hast. Jakobus, Kapitel 4, auch so ein kerniges Wort. Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt euch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet, bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht betet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Boah, der lässt aber krachen, oder? Er hat ja keine hohe Meinung von uns. Dass er sagt, ja, im Beten, entweder ihr betet nicht Oder wenn ihr betet, dann geht es bloß darum, dass ihr eure Wünsche vor Gott ausbreitet. Ja, Jakobus ist einer, der hat es gern praktisch. Und deswegen auch Kapitel 5, über das ich heute ein paar Gedanken weitergeben möchte. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, dass sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird den Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen, wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Der ist also so praktisch. Es ist im Grunde wie so eine Anleitung. Wenn das Lämpchen leuchtet, dann machst du das und wenn das Lämpchen leuchtet, machst du das. Wenn jemand von euch leidet, jemand Schwierigkeiten hat, dann bete. Was machen wir, wenn wir Schwierigkeiten haben? Erstmal lösen, erstmal Lösung versuchen, erstmal anrufen, ob der eine Lösung hat und erstmal ein Buch nachschlagen und mal gucken, warum nicht einfach beten. Wenn es jemand gut geht, wir singen ja Loblieder. Auch eine einfache und ganz praktische Anweisung. Also ganz einfach, wenn jemand leidet, soll er beten, wenn ihm es gut geht, Loblieder. Und wenn jemand schwach ist oder krank, der soll die Gemeindeältesten rufen. Praktische Anweisungen aus dem Jakobusbrief. Fallanleitungen, so wie so ein technischer Ablaufplan. Manche sagen jetzt, das ist mir aber zu technisch. Das ist mir zu schematisch. Heißt das jetzt, okay, dann rufe ich die Ältesten und dann beten die und dann wird alles gut? Oberflächlich betrachtet könnte man das so verstehen. Nun hat aber dieser Bibelabschnitt enthält auch bei genauerem Hinsehen so ein paar Möglichkeiten, die gar nicht so eindeutig sind, dass hier nicht steht, naja gut, einmal gebetet und dann bist du gesund. Und manche gehen dann noch einen Schritt weiter und sagen, also wenn du dann gebetet hast und bist nicht gesund, dann hast du nicht richtig gebetet, dann hast du nicht richtig geglaubt. Dann fehlt es dir wohl an Glauben. Steht aber nicht da. Sondern ich finde es sehr interessant, wenn man jetzt so ein bisschen genauer hinschaut auf diese Worte, was da steht. Da steht, Gott wird ihm helfen, wird den Kranken, den der Not leidet, retten. Gott wird ihn aufrichten. Und da steht jetzt ein Wort, das je nach Zusammenhang, in dem es im Neuen Testament vorkommt, Unterschiedliches bedeuten kann. Und ich finde es spannend, dass dieses Wort da steht, weil es nämlich durchaus mehrere Möglichkeiten offen lässt, wie Gott hilft. Das heißt, es kann heißen, dieses Wort aufrichten, der Herr wird ihn aufstehen lassen. Wenn Jesus zu einem Kranken sagt, ich sag dir, steh auf. Und dann steht der Gelähmte auf und springt rum. Und wenn der Petrus dort sagt, an der Tempeltür, im Namen Jesu sage ich, steh auf und lauf, dann springt er auf und läuft durch den Tempel. Der Herr wird ihn aufstehen lassen. Also im Sinne einer sofortigen oder von da an einsetzenden Heilung. Und so haben manche Leute das auch tatsächlich erlebt. Ja, ich habe von einem gehört, der wurde wegen einer schlimmen Herz-OP, musste nach USA fliegen und weil er die nur dort machen konnte in irgendeiner Spezialklinik und dann hat er vorher, bevor er ins Flugzeug gestiegen ist, die Ältesten nochmal zu sich gerufen, dass sie über ihn beten. Auch USA geflogen, die haben ihn untersucht und die haben gesagt, wozu sind sie da? Sie haben nichts. Da sagt er, ja. Oder wie der Arzt mal sagt, ihr mit eurem Beten, ihr macht mir das ganze Geschäft kaputt, ja. Nichts mehr zu verdienen. Haben sie gebetet? Kein Wunder, dass ich nichts verdiene. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Einzige. Das Wort kann nämlich auch heißen, dass es ein inneres Aufrichten ist. Der Herr wird ihn aufrichten. Und wir haben sicher alle schon auch Leute erlebt, die körperlich krank und leidend sind über Jahre, aber innerlich aufgerichtet, nicht dran zerbrechen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat uns als junge Kerle da aufgenommen, so ein Wochenende, da Freunde besuchen, hat sie gesagt, ja, ich habe Platz, könnt ihr. Und dann hat sie so gegen Abend hat sie gesagt, wenn ich nachts irgendwann, wenn ihr was hört, schreien hören, dann erschreckt mich, dann bin ich das, dann ist es Rheuma so stark, dass ich dann schreie. Und ich denke, und wieso lädt die dann so drei junge Kerle ein, bei ihr zu übernachten und zu kochen und zu machen, wenn es ihr so schlecht geht? Da sagte, nee, aber das gehört zu meinem Leben und ich mache das gern. Denke ich, boah. Beispiel für jemand, der körperlich leidet, aber darunter nicht zerbricht. Oder es kann auch heißen, der Herr wird ihn oder sie auferstehen lassen. Das kann also auch eine Wirkung des Gebetes sein, dass der Betreffende vielleicht sogar an dieser Krankheit stirbt, aber zum ewigen Leben aufersteht. Wir merken also, so einfach, wie manche das gern so machen würden, ist es nicht. Sondern es ist uns verheißen, dass das Gebet eine große Kraft ist. Es ist uns verheißen, dass Gott uns nicht hängen lässt, wenn wir beten. Aber er gibt uns nicht irgendwo so einen Blankobrief und sagt, so und so wird das dann laufen, dreimal gebetet und du wirst nie wieder krank sein. Das steht nicht da. Es kann sehr unterschiedlich sein. Und wir haben so ein neutestamentliches Beispiel, wo das sehr drastisch deutlich wird. Es ist ein Kapitel in Apostelgeschichte 12. Da heißt es, Jakobus, also nicht der, der den Brief geschrieben hat, sondern der 12 Jünger, da heißt es, Jakobus wird von Herodes verhaftet und enthauptet. Im gleichen Kapitel, ein paar Verse weiter, ist der Petrus gefangen. Und da setzt Gott alles in Bewegung, schickt nachts einen Engel rein, betäubt die ganzen Soldaten, baut extra eine Automatik in die Türen auf im Gefängnis, dass die auf und zu gehen, wie beim Kaufhaus. Und dann marschiert der Engel mit dem Petrus da raus, als ob das irgendwo Tag der offenen Tür wäre. Und man fragt sich, warum hat er das bei Jakobus nicht gemacht? Hat er die Gemeinde nicht genug gebetet oder was war jetzt der Grund? Und wir merken, nein, das ist nicht so ein Automatismus. Ich habe gebetet, also muss Folgendes eintreten. Jakobus, lesen wir ruhig mal weiter. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Elia, ein Mensch wie wir, flehte Gott im Gebet an, es nicht mehr regnen zu lassen. Da fiel 3 Tage und 6 Monate lang kein Regen mehr im ganzen Land. Dann betete er noch einmal und der Himmel schenkte Regen. Da brachte das Land wieder seine Frucht hervor. Meine Geschwister, vielleicht kommt einer unter euch von der Wahrheit ab. Ein anderer, der bringt ihn auf den rechten Weg zurück. Dann soll er wissen, wer einen Sünder dazu bringt, von seinem Irrweg umzukehren, rettet ihn vor dem Tod, so bewirkt er, dass viele Sünden verschwinden. Ich habe mich schon immer gefragt, warum jetzt ausgerechnet in diesem Zusammenhang, wo es eigentlich um Gebet für Kranke und Leidende geht, hier von Sündenvergebung die Rede ist. Bekennt einander eure Sünden. Es geht offensichtlich Gott um viel mehr, als dass wir irgendwo möglichst schnell uns unsere Probleme vom Hals beten. Es geht vielmehr darum, dass Gott uns durch das Gespräch mit ihm und auch durch das Gespräch miteinander etwas zu sagen hat. Das Gebet im Vertrauen auf Gott wird retten. Das ist das Versprechen. Das verspricht Gott durch sein Wort. Der Herr wird ihn aufrichten, sei es durch körperliche Heilung, durch Kraft zum Tragen oder durch Auferstehung. Aber er selbst entscheidet, wie er das tun wird. Aber worum es beim Beten nicht geht, wird daran auch deutlich. Es geht nicht darum, dass wir uns alle Schwierigkeiten so vom Hals beten und sagen, so, wir haben jetzt einen direkten Draht zu Gott und dann beten wir und dann lösen sich alle Probleme und fallen einfach von uns ab. Vergebung und Heilung gehören eng zueinander. Und die Frage ist, was ist wichtiger? Es ist sehr provokant, was wir hier lesen. Elia, ein Beispiel für erhörtes Gebet. Elia betet darum, dass es 3,5 Jahre nicht regnet. Nun könnte man bei uns sagen, ja, das haben wir in den letzten paar Jahren schon, dass es weniger geregnet hat in Deutschland, aber wir sind deswegen nicht verhungert. Wenn es in Israel 3,5 Jahre nicht regnet, da ist größtes Problem. Israel ist lebensnotwendig darauf angewiesen, dass es regnet. Aber warum betet ein Mann Gottes gegen sein Volk, dass es 3,5 Jahre nicht regnet? Ich denke immer, Gott will doch unser Bestes. Und jetzt betet er, dass es nicht regnet. Er betet um Hungersnot. Warum denn das? Nun, der Hintergrund ist der. Zur Zeit des Elia hatte die Frau des Königs, die Isabel aus Phönizien, da so einen Fruchtbarkeitskult mitgebracht. Und sie hat das also überall eingeführt, ihre ganzen Priester mitgebracht. Und es war, wie gesagt, ein Fruchtbarkeitskult. Das heißt, man hat diese Baal und Astarte und wie die alle hießen, man hat die verehrt, weil man ihnen zugetraut hat, dass die dafür sorgen, dass die Äcker und das Vieh fruchtbar werden. Und Elia betet und sagt, Herr, zeig ihnen mal, dass diese Götter nichts können. Und dann haben diese Priester, diese Baalspriester, alles Mögliche veranstaltet, um irgendwie für Regen zu sorgen und haben nichts zustande gebracht. Er betet für sein Volk, gegen sein Volk, weil er weiß, Umkehr zu Gott ist wichtiger als ein voller Teller. Und die Gefahr, dass sie jetzt hier irgendwo sich anderen Göttern an den Hals schmeißen, ist viel größer, als dass sie irgendwo mal hungern. Das ist schon starker Tobak. Umkehr zu Gott. Ja, in Schwierigkeiten können wir Gott erleben. Diese Schwierigkeiten, und das ist bei Jakobus auch abzulesen in Jakobus 5, diese Schwierigkeiten sollen uns in die Nähe Gottes treiben. Und deswegen sollen auch die Leute, die jetzt leiden, deswegen die Ältesten rufen, damit ihnen geholfen wird. Nicht, dass ihnen möglichst schnell die Probleme vom Hals gebetet werden. Und deswegen spricht dieser Bibelabschnitt auch davon, dann einander die Sünden zu bekennen. Einander, das heißt ja auch nicht nur, dass jetzt der krank ist, die Sünden begangen hat und die anderen beten drum, dass er ihm vergeben wird. Da heißt es einander. Das kann auch umgekehrt sein. Aber dass man einfach miteinander in die Gegenwart Gottes geht und ihn fragt, Herr, was hast du uns damit zu sagen? Denn Umkehr zu Gott ist wichtiger als das persönliche Wohlergehen. In all dem steht diese Tatsache, Krankheit, Not und Sorgen wollen uns in die Nähe Gottes treiben. Sie wollen uns dorthin bringen, dass wir unsere Hilfe bei Gott suchen. Aber Sünde trennt uns von Gott. Und deswegen geht es in all dem viel mehr darum, ja, dass wir mit Gott wieder in Verbindung kommen. Und deswegen geht es nicht darum, dass Beten einfach der schnelle Weg zur Lösung ist, sondern der Weg zu Gott in seine Gegenwart. Füreinander beten, füreinander einstehen, einander stärken, ist also eine gemeinschaftliche Aufgabe. Und so endet dieser Jakobusbrief mit diesen beiden Versen. Wenn jemand von euch vom richtigen Weg abirrt und ihr geht hin und helft ihm zurecht, dann habt ihr etwas ganz Großartiges getan. Dann habt ihr ja Sünden vernichtet in Massen, sagt Jakobus, dann habt ihr etwas ganz Entscheidendes getan. Und der Brief endet nicht damit, dass er sagt, und jetzt beten wir uns alle Schwierigkeiten vom Hals, sondern wir beten darum, dass wir wieder umkehren zu Gott, dass er unser Ein und Alles ist, dass er derjenige ist, von dem wir abhängen. Es geht darum, vom Tod zu erretten und Sünden zu vergeben. Gott handelt. Er möchte uns helfen. Und das ist der Kern dieses Gebets. Es ist eine große Verheißung. Ja, das Gebet, das einfache Gebet eines einfachen Mannes, und Elia wird hier als ganz einfacher Mensch bezeichnet. Es kann viel bewirken. Auch wenn sein Gebet für seine Zeitgenossen erstmal absolut unverständlich erschien. Aber es geht darum, dass Gott sein Volk wieder in seine Gegenwart rufen wollte. Beten ist viel mehr als ein oberflächliches Probleme lösen. Beten ist ein Hinhören und Hinschauen, Hineinhören in das, was Gott vorhat mit uns. Was hat Gott uns zu sagen durch diese ganze Zeit? Jetzt seit 2 Jahren machen wir uns Gedanken drum. Was hat das für uns zu bedeuten? Wozu möchte Gott uns einladen? Was möchte er bei uns verändern in unserem Denken? Wo möchte er uns ganz neu in seine Gegenwart rufen? Lass uns darüber beten. Lass uns darüber nachdenken. Lasst uns hinhören auf das, was er uns sagen möchte. Amen.